Ja, herzlich willkommen zum Petscher Kutscher rund um Cyberpeace. Ich hoffe, ihr hattet eine nette Pause und habt das Essen genossen. Cyberpeace, ich muss erst mal sagen, jetzt ist schon das weg. Ich bin Hans-Jörg Krejowski, ich werde das ein bisschen moderieren. Was die 5 Vortragenden angeht, hat sich leider das ein bisschen verkürzt, die Liste, weil Daniel ist krank geworden und Geneva musste aus persönlichen Gründen gerade absagen. So haben wir 3. Deshalb ist es auch nicht so schlimm, dass wir 10 Minuten später anfangen. Und es bleibt aber dann hoffentlich trotzdem eine gute Zeit, auch darüber zu diskutieren. Cyberpeace ist eines aus meiner Sicht der erfolgreichen, vielleicht sogar das erfolgreichste Projekt oder Kampagne, die im FIF durchgeführt worden sind. Nicht, das hat nach den Snowden-Veröffentlichungen 2013 angefangen, insbesondere auch durch die Initiative von Sylvia und Kai, die gleich da selber zu Wort kommen. Und die Idee da war, dass den beiden und anderen auch aufgefallen ist, dass in den Snowden-Veröffentlichungen darauf hingewiesen worden ist, dass die Geheimdienste, damals hauptsächlich natürlich auch NSA, aber in der Zwischenzeit so und so alle Geheimdienste der Welt, eben diese Cybertechnologien verwenden, um eben weltweit sozusagen die Menschheit auszuspionieren. Und denen ist eben aufgefallen, dass da der militärische Aspekt fehlt, dass nämlich im militärischen Bereich dieselben oder ganz, ganz ähnlich gelagerte Technologien eben eingesetzt werden und eben äußerst gefährliche Rüstungsaktivitäten nach sich ziehen. Wir hatten eine sehr erfolgreiche Kampagne, sehr breit mit vielen Veranstaltungen, vielen Publikationen. Wir haben sogar ein bisschen Geld von der Bewegungsstiftung bekommen, was dazu geführt hat, dass ein Video gedreht werden konnte, Cyber Peace statt Cyber War. Unglaublich sehenswert, solltet ihr unbedingt einfach mal googeln, ist bei Video, Vimeo und YouTube zu sehen und hat nichts an Aktualität verloren und ist sehr, sehr instruktiv. Also ich habe das schon bei diversen Veranstaltungen eingesetzt und das macht immer sehr großen Eindruck. Wie gesagt, vieles ist passiert. Wir haben zum Beispiel auch das Logo von Cyberpeace zum Logo des FIF gemacht und ähnliche Dinge. Und die Cyberpeace-Taube, die ist sogar noch viel berühmter geworden als Cyberpeace selber. Also das ist schon eine tolle Geschichte. Es wurde dann allerdings 4, 5, 6 Jahre her etwas ruhig um das Projekt und die Kampagne, auch zum Beispiel dann in der Corona-Zeit war es schwierig, da was zu machen. Auf jeden Fall haben wir vor 1,5 Jahren etwa im Vorstand uns überlegt, dass es eigentlich sehr viel Sinn machen würde, die Kampagne wieder aufleben zu lassen, zu beleben, vielleicht auch neu auszurichten. Nicht? Und da gab es zum Beispiel im Vorjahr auf der FIFCon in der Sternwarte, da im Raum hinter dem Mond, also sehr passend für so einen Workshop, eben ein relativ großes Meeting. Und da haben wir eben auch in einer Runde 30 Leute etwa beschlossen, wir sollten versuchen, das weiterzutreiben. Es gab dann eine kleine kleines Online-Team, was 2-3 Mal sich getroffen hat. Dann im Mai diesen Jahres in Bremen gab es einen Zukunftsworkshop Cyber Peace, wo wir sehr viele Informationen ausgetauscht haben. Wieder ganz sicher waren, es muss weitergehen, aber wie es weitergehen soll, mittelfristig, das ist noch zu entwickeln. Was wir aber da im Mai beschlossen haben, ist, dass wir auf dieser FIF-Konferenz einen Cyber-Peace-Block machen. Und den erlebt ihr jetzt ja gerade, geht Pitscher Kutscher. Danach hören wir die kollektive Lecture der Kölner Studierenden, die ja eine Kunstausstellung produziert haben, was ja auch zu Cyberpeace und Kunstausstellung dieser Art, das ist eine totale Neuerung für FIF-Konferenzen. Und ich hätte überhaupt nichts dagegen, dass das auch demnächst wiederholt wird. Das ist doch eine tatsächlich tolle Sache und bereichert die Geschichte erheblich. Und das geht da ja alles um Cyberpeace. Ja, ich will dann tatsächlich doch nicht jetzt beliebig lange Vorrede halten. Ganz kurz zu Pitscher Kutscher, wurde vorhin schon mal gesagt, ist eben eine Kurzvortragsserienform, wo die einzelnen Vorträge aus 20 Folien bestehen, die je zu 20 Sekunden gezeigt werden. Ist also hopp, hopp, hopp. Aber wenn man nicht so viel raufmacht auf so eine Folie, dann lässt sich das schon machen. Wobei ich schon öfter Pitscher Kutschers erlebt habe, wo Textwüsten auf den einzelnen Folien waren. Das ist nicht sehr empfehlenswert. Ja, geht los mit Silvia. Danach macht das Kai und Christian ist der Dritte. Und dann können wir noch bestimmt Viertelstunde, 20 Minuten diskutieren. Und ich hoffe, überlegt euch doch bitte schon mal, was hättet ihr an Wünsche für Cyberpeace, was habt ihr für Vorschläge und was sollte man da alles noch bedenken. Ja, viel Spaß. Spaß wird so nicht werden, aber Freude.
Guten Tag, mein Name ist Silvia Jonik und ich möchte heute über Zero-Day-Exploits bzw. Zero-Day-Schwachstellen sprechen und möchte dabei darlegen, warum es eigentlich völliger Schwachsinn oder völliger Blödsinn ist, diese Schwachstellen geheim zu halten, weil dann haben Hersteller das Problem, sie können keinen Patch schaffen. Sie wissen nichts von der Schwachstelle und tappen im Dunkeln. Das heißt also, irgendwie kommt man nicht so richtig voran und wir können unsere Systeme nicht schützen und auch Unternehmen und alle anderen sind ungeschützt. Wer möchte das eigentlich? Wer hat Interesse daran, dass das so passiert? Das ist natürlich vor allen Dingen das Militär, die Geheimdienste, die Strafverfolgungsbehörden und der Verfassungsschutz. Diese Behörden möchten, dass sie halt neue, modernere Methoden, als man hier gerade noch sieht, bekommt, damit sie halt auch zukünftig, ich sage mal, im digitalen Leben irgendwie eine Rolle spielen und dort uns, wie auch schon in der richtigen Welt, verfolgen können, uns austauschen können und auch vielleicht uns bekriegen können. Deshalb möchten sie diese Zero-Day-Schwachstellen haben, damit sie dafür Angriffe bauen können. Und mittlerweile wird auch durch die Regierung das offensiv unterstützt. Früher hat man da ein bisschen verhalten immer gesagt, nee, also Angriffe machen wir nicht, sowas tun wir nicht. Aber jetzt durch den Ukraine-Krieg und auch durch den Israel-Krieg gibt es immer mehr Stimmen, die sagen, wir müssen angriffsfähig sein und wir müssen halt auch agieren können. Und dazu wurde schon vor einiger Zeit eine neue Behörde geschaffen. Das ist das CITES, das ist die zentrale Stelle in der Informationstechnik im Sicherheitsbereich. Und diese Behörde darf zukünftig Schwachstellen auch auf dem Markt kaufen. Natürlich auf dem weißen Markt, wo auch sonst. Also darf nur bei den guten Hackern gekauft werden oder Hackerinnen. Und letztendlich fragt man sich aber schon, sind die noch richtig? Nicht veröffentlichen und irgendwie an die Hersteller melden, sondern einfach an Behörden oder an Regierungen oder an sonst wie verkaufen. Und was steckt hinter der Fassade? Was steckt wirklich hinter der Fassade dieser Unternehmen, die diese Schwachstellen verkaufen? Haben Sie die selber entwickelt oder haben Sie die selber gefunden oder sind Sie auf schwarzen Wegen dahin gekommen im Darknet? Weil es ist nicht nachvollziehbar, ob Sie es jetzt wirklich weiß gefunden haben. Ja, und das Hauptproblem ist, eine Schwalbe macht keinen Sommer und eine einzige Schwachstelle macht auch noch keinen Angriff oder bietet das Potenzial eines Angriffs. Weil um Angriffe wirklich gut zu platzieren, ist es zum einen erforderlich oft, dass man mehrere Schwachstellen hat und zum anderen muss man eine Software entwickeln, die möglichst unauffällig ist. Und zwar nicht so wie ein Stormtrooper, der halt irgendwie bekannt ist und wenn er ins System eindringen würde, irgendwie sofort erkannt werden würde und die Virenscanner würden Alarm schlagen. Dafür müsste man oder muss man etwas Besseres machen und man darf natürlich auch keine Spuren hinterlassen, wenn man da halt eindringt. Deshalb muss das, was man schafft, irgendwie unauffälliger sein, freundlicher und nicht gleich sichtbar für alle, die halt irgendwie die Systeme halt ständig kontrollieren oder ständig irgendwie auch untersuchen, ob es da irgendwelche Eindringlinge gibt. Um dies zu machen, braucht man ein Team. Das sind also nicht irgendwie einzelne Leute, die halt irgendwie das sich ausdenken. Da ist ein Team, das muss entwickelt werden, das muss irgendwie designt, entwickelt, programmiert und getestet werden. Das ist ein Zeitraum, der vergeht, bis halt irgendwie auch wirklich das funktioniert und diese Sachen muss man halt auch in einer Infrastruktur ausprobieren. Das heißt also, man hat halt ein Rechenzentrum, wo was nachgebaut wird, was irgendwie dem entspricht, was letztendlich der Angriffspunkt sein soll. Da gibt es Administratoren und die müssen das auch noch unterstützen. Und dann ist man irgendwann mal relativ schnell ziemlich erstaunt, wie viele Leute von der vermeintlich geheimen Schwachstelle im Prinzip schon wissen, wie viel daran arbeiten und wie viele Leute damit verbunden sind, die halt ja, sich damit beschäftigen, einen Angriff vorzubereiten. Und was auch noch ist, wir sind nicht allein auf dieser Welt. Es gibt 193 Länder in dieser Welt und in diesen 193 Ländern gibt es natürlich Geheimdienste, es gibt Militärs, es gibt Strafverfolgungsbehörden und alle diese machen genau dasselbe. Die suchen nach Schwachstellen, die suchen nach Möglichkeiten, in Systeme einzudringen und das potenziert die Schwachstellen, das potenziert auch die Möglichkeiten, dass Schwachstellen doppelt existieren. Und es werden jede Menge Köpfe irgendwie verschwendet und jede Menge Ressourcen verschwendet, um das Internet oder um unsere IT-Landschaft irgendwie unsicher zu hinterlassen. Und letztendlich fehlen uns die Kapazitäten und die Möglichkeiten, da irgendwie was Sicheres zu schaffen. Und diejenigen, die dann nach vorne treten und sagen, hey, wir haben ja ein Problem, die werden kriminalisiert oder haben keinerlei legale Wege, um verantwortungsvoll irgendwelche Schwachstellen dem Hersteller zu melden und den Hersteller auch zu zwingen, diese Schwachstellen zu beseitigen. Und letztendlich, das ist jetzt das Bild, wie wir es haben. Das ist unser Internet. Nicht besonders stabil, nicht besonders vertrauenserweckend, vielleicht ein bisschen romantisch noch, aber letztendlich ist es nicht das, was wir wollen und das, was wir brauchen, um die Probleme unserer Welt zu lösen. Deshalb möchten wir legale Wege schaffen, um diese Schwachstellen veröffentlichen zu können, um Möglichkeiten haben, legal auf den Hersteller zuzugehen und dem zu sagen, hey, du hast ein Problem, lass die Schwachstellen beseitigen. Und als nächstes möchte ich zum Schluss den nächsten Vortrag im Prinzip schon mal ankündigen. Das ist der Kai, der darüber ein bisschen darüber spricht, welche Möglichkeiten es gibt und wie man das in Zukunft machen kann. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Ja, ich bin Kai Notdurft, hallo. Wie gesagt, mein Vortrag baut ein bisschen auf das auf, was die Silvia gerade erzählt hat. Und zwar möchte ich eine Kampagne ankündigen für das FIF und für euch. Und zwar geht es da als Zielsetzung darum, wie wir es schaffen, Responsible Disclosure zu stärken und zu ermöglichen und wie wir es erschweren, dass Schwachstellen geheim gehalten werden. Was ist Responsible Disclosure? Naja, das geht darum, dass man verantwortungsvoll Schwachstellen veröffentlicht. Und wir reden hier natürlich von IT-Systemen und IT-Sicherheitsschwachstellen. Und die kann man eben dem Hersteller bekannt machen, veröffentlichen und dann werden sie auch geschlossen oder man kann sie halt, das wollen auch einige eben geheim halten und missbrauchen. Wie macht man sowas zu? Man nimmt einen Patch. Und diesen Patch muss man aber erstmal entwickeln als Hersteller. Und es gibt eben Responsible Disclosure, heißt, ich gebe dem genug Zeit, dass er das auch macht und dass ich das Ding nicht einfach so raushaue, weil der ja ein bisschen Zeit braucht. Wenn das veröffentlicht wird und man hat diese Zeit nicht gegeben, dann sind die Schwachstellen offen und jeder kann das angreifen und bis man das Ding dann hat, hat man ein Riesenproblem. Man sollte allerdings auch nicht zu viel Zeit geben, weil es ja auch sein kann, dass jemand anders diese Schwachstelle auch findet und dann das bereits ausgenutzt wird oder vielleicht schon längst gefunden hat. Und das heißt, man muss den günstigen Mittelweg finden, eine angemessene Zeit, wo man das Ganze dann gibt und dann sagt man dem Hersteller vorher natürlich Bescheid, dann gibt man ihm diese Zeit zu patchen und dann veröffentlicht man aber auch gefälligst. Das ist dann noch eine zweite Phase hinterher, auch das muss man wissen. Die Systeme sind erst zu, wenn der Patch auch dann ausgerollt ist und gepatcht wurde praktisch. Und da sind die Systeme, da passieren die meisten Angriffe. Da sind natürlich das bekannt, die Lücke, und dann wird dann draufgehauen. Aber das hat mit Responsible Disclosure nichts mehr zu tun. Das ist nämlich die zweite Phase dahinter. Das hängt nur davon ab, wie schnell und wie gut patchen die Leute und reagieren sie. Warum ist uns das so wichtig für die Kampagne? Naja, die Leute, die Responsible Disclosure machen, die sind eine Wahnsinnshilfe für die ganze Gesellschaft. Die machen unsere Systeme sicherer, die tun einen Riesendienst an der Gemeinschaft und Gemeinwohl und sie fördern und stärken unser Recht auf die Sicherheit unserer IT-Systeme. Da gibt es einen langen Namen, für den habe ich keine Zeit. Sie zwingen die Hersteller, dass sie ihre Dinge auch vernünftig zumachen und wenn die das nicht machen, dann können die Leute immer noch sagen, ey, das benutze ich nicht mehr, den Mist da, da habe ich keinen Bock mehr drauf, lassen wir mal lieber. Und wenn wir die Geheimhaltung erschweren, dann verhindern wir, dass es Sicherheitslücken gibt, gegen die man sich bei Angriffen überhaupt nicht wehren kann. Es gibt die guten Leute, die das tun, die Whitehacks, die Sicherheitsforschenden, die dann einen Riesendienst, wie gesagt, in der Allgemeinheit machen und die eben Responsible Disclosure wirklich machen, verantwortlich damit umgehen und die müssen wir unbedingt stärken und denen helfen. Das ist ganz wichtig. Es gibt allerdings bei diesem ganzen Gemeinwohl-Ding auch noch einen zweiten Aspekt und die andere Seite. Ja, wir haben hier im Prinzip Leute, die was dagegen haben und wir müssen diese Leute schützen vor Repressalien. Die sind wie Whistleblower. Ja, die geben was raus und dann kommen dann irgendwelche Unterlassungsklagen, dann werden die mit Rechtsdingen vielleicht sogar bedroht oder bedrängt oder sonst was genötigt. Und die Leute müssen unbedingt den Schutz nehmen. Das ist ganz wichtig. Warum macht dann die Leute das so? Naja, also es gibt Hersteller, die wollen lieber das Ganze vertuschen, als dass das irgendwie in der Öffentlichkeit alles diskutiert wird. Da haben die keinen Bock drauf. Und dann gibt es natürlich, das haben wir eben auch schon gehört, die Leute, die wollen das zu Geld machen. Die verhandeln das ganze Zeug, die verkaufen das irgendwo hin. Die wollen letztendlich vielleicht auch einfach das für Strafverfolgung, okay, aber vielleicht auch für Geheimdienstmissionen und sonst was alles nutzen und natürlich auch letztendlich für Cyberwar. Deswegen unsere Kampagne. Wir wollen die Leute stärken, die das machen. Wir wollen denen helfen und das wirklich auch empowern, dass die das auch machen können. Und auf der anderen Seite auch vor den Gefahren warnen, wenn man das nicht tut und entsprechend diese Sachen geheim hält. Also das ist so ganz viel erstmal so das Thema aufklären. Das reicht uns aber bei dem Ganzen noch nicht, denn wir wollen auch irgendwo Ideen entwickeln. Ideen, wie kann ich ermöglichen, dass man sowas überhaupt machen kann, das erlauben, wie kann ich das vielleicht sogar fördern, das wäre der nächste Schritt, dass man das hinkriegt, das Ganze und natürlich auch, welche Ideen können wir entwickeln, damit das eigentlich schwer wird, solche Sachen geheim zu halten und auch wehtut. Also das sind so die Sachen, die wir jetzt erstmal als Ziele haben. Ja, was machen wir jetzt? Wir wollen als erstes natürlich erstmal so ein Kampagnenteam aufbauen, wir wollen so ein Kickoff-Meeting machen, wo wir zusammenkommen, wo wir erstmal überlegen, wie wir uns organisieren, welche Tools und Mittel wir benutzen, wo wir uns zusammensetzen, wie oft und so weiter und auch so ein bisschen gucken, was sind Bündnispartner, wo können wir Finanzierungsquellen herkriegen, um das ganze Thema zum Laufen zu kriegen und uns da richtig gut aufzustellen. Und dann, wenn wir das dann haben, dann können wir dann die Inhalte gehen und sagen, wie bewerben wir das Ganze? Wir brauchen ein geiles Kampagnenlogo mal wieder. Wir brauchen vielleicht ein Motto, wo wir den Ganzen machen. Welche Materialien brauchen wir, um das ganze Thema auch wirklich transparent zu machen? Brauchen wir nur Pitcher Kutscher oder brauchen wir ein bisschen mehr? So, und dann haben wir mal die ganze Werbung erstmal bei dem ganzen Thema gemacht und dann kommen wir aber zum Thema der Inhalte. Wir müssen uns wirklich überlegen, wahrscheinlich, das ist so meine Überzeugung, kommen wir nicht ganz ohne Rechtsmittel aus, dass wir irgendwo versuchen, eine neue Gesetzesgrundlage zu machen und dann mal Anforderungen zu stellen. Allein schon bei dem Thema, wie kann man das Ganze erlauben oder so, ist das extrem heikel, dieses Ganze. Wir müssen da wirklich wahrscheinlich auch in die Rechtsprechung dran, zumindest in Deutschland, dass wir da was machen und da irgendwo was tun und auch bei den anderen Sachen. Also legalized, wie kriegen wir das hin, dass Hacking für gute Zwecke wieder erlaubt ist, dass wir es schaffen, dass die Leute das tun. Eine Möglichkeit wäre, dass man bei kritischen Systemen Bug Bounty vorschreibt. Das heißt, die Leute müssen die Hacker bezahlen, dass sie ihnen die Lücken finden. Dann wären weitere Möglichkeiten, man kann das Ganze anmelden, man kann das überhaupt erstmal legalisieren, wenn man das sagt, für solche Zwecke ist es erlaubt. Wir können sagen, wenn ich es angemeldet habe, habe ich eine Frist und bis dahin darf ich, danach darf ich dann auf jeden Fall veröffentlichen, ohne dass ich dafür belangt werden kann, dass man solche Sachen hat. Und dass die Leute vielleicht auch an der Stelle irgendwo mitspielen müssen. Das ist also so noch so eine Sache. Und dann können wir auch sehen, dass wir schauen, dass wir dann das enablen, dass die Leute das machen, dass wir vielleicht auch dagegen laufen. Das ist jetzt das nächste Thema. Wie verhindern wir das Ganze? Auch Ideen. Wir können verbieten, dass man Schwachstellen veröffentlicht. Geheim hält, Entschuldigung, nicht das genaue Gegenteil. Dass man sie geheim hält und dann, wenn das nicht macht, dann haftet man dafür für den Mist, der dabei passiert. Und das dritte wäre, dass wir den Handel vielleicht mal unterbinden und den Export von solchen Sachen erst recht in so Diktaturregime, was nämlich im Moment passiert. Also, wir brauchen Leute, die uns unterstützen, die bei unserer Kampagne mitmachen. Und das ist jetzt sozusagen auch so ein bisschen der Aufruf hier an euch. Wenn ihr jemanden kennt oder selber Bock habt, dann macht mit, kommt uns in die Kampagne rein. So, und ja, wenn je mehr wir sind, desto mehr können wir da auch sofort wuppen und da in Gang setzen. Das ist also ein bisschen der Appell hier. Und wie macht ihr das Ganze? Naja, also ich habe erstmal hier zwei schöne QR-Codes, wie das so modern ist. Der linke ist meine E-Mail-Adresse, kai@fiff.de. Und bei dem rechten, da werden wir dann auf dem Cyberpeace-Wiki dann, wenn für die Leute, die sich da berechtigen lassen, die müssen sich bei mir melden, dann kann ich da einfach freischalten, werden wir dann die Sachen zu machen. Und dann legen wir los. Ich bedanke mich schon mal für euch und ich hoffe, dass möglichst viele mitmachen. Vielen Dank.
Ja, ja. Du sagst mir Bescheid, wenn es vorbei ist, oder? Warte mal.
Okay, so, jetzt. Jetzt ist an, okay. Hallo, jetzt kommen wir zu der Textwüste, die du vorhin angekündigt hast. Okay. Alles, was Soldatinnen und Soldaten in Operationszentralen gläserne Gefechtsfelder sehen, was sie wahrnehmen können, das können sie durch Apparate und durch Seemaschinen wahrnehmen. Alles, was sie erfahren, also das heißt die Verarbeitung der Wahrnehmung, der Abgleich mit weiteren Informationen, Geheimdienstinformationen, Open Source Intelligence, von Informationen von weiteren militärischen Apparaten und das Lernen, wie man sich durch diese gläsernen Gefechtsfelder navigiert, wie man sich überhaupt in diesen Cyberräumen aufhält und arbeitet, das findet meist durch technische kognitive Systeme statt. Durch sozusagen eine maschinelle Vorinterpretation dessen, was irgendwann mal in den Apparat reingekommen ist, am besten in Echtzeit. Und wichtig hierbei ist zu beachten, dass alles, was maschinenlesbar ist, wie alle in dem Raum wissen, muss erstmal maschinenlesbar gemacht werden. Maschinenreadable, nicht nur technisch, sondern auch geistig. Alles, was berechenbar ist, musste zuerst berechenbar werden. Berechenbar gemacht werden. Und wir haben in den letzten 500 Jahren haben wir gelernt, unseren Geist zu schulen, um formalisierte Wahrnehmung und abstrakte Erfahrungen verstehen zu lernen, um einen Erkenntniswert rausschöpfen zu können. Zugleich lernten wir aber auch, und vor allen Dingen in den letzten 20 Jahren haben wir das gelernt, dass nicht alles im Leben, wie gesagt, maschinenlesbar gemacht werden kann. Nicht alles ist berechenbar, im Gegenteil. Alles muss erstmal um maschinenreadable gemacht werden können, vom Sinn befreit werden. Somit kann auch nicht alles natürlich nach vorgegebenen Kriterien, die im Code verankert sind, in diesen Systemen meistens in Digitalcode heute im gläsernen Gefechtsfeld, kann nicht alles durch Digitalcode verarbeitet werden. Beziehungsweise maschinell gelernt werden, weil die inneren Funktionsweisen der künstlichen Intelligenzen, des maschinellen Lernens, also die maschinelle Bedeutungsgenerierung, die findet getrennt von der Außenwelt statt. Eine KI weiß nicht, was Verzeihen heißt, sie weiß nicht, was Lieben heißt, sie weiß nicht, was miteinander sprechen heißt und was das für uns in der Welt bedeutet, für gesellschaftliche Bedeutung trägt. Und dennoch entscheiden diese Systeme aber in gläsernen Gefechtsfeldern, entscheiden die mit, wenn es um Leben und Tod geht, und initiieren militärische, technische Handlungspraxen. Das heißt also, sprechen wir von gläsernen Gefechtsfeldern oder von Cyberräumen generell, dann sprechen wir von einer technisch erzeugten Wirklichkeit, ja, von einer künstlichen Wirklichkeit, von Künstlichkeit, Artificiality. Und in diesem Sinne sind diese Räume zu verstehen und die Bedeutung ganz klar zu trennen, die Bedeutung, die daraus entspringen, also das bedeutet die technische kognitive Leistungsfähigkeit sowie auch die menschliche kognitive Leistungsfähigkeit ganz klar voneinander zu trennen, um zivilgesellschaftlich eben kulturelle, gesellschaftliche, soziale und auch, wie wir vorhin auch gehört haben, die ökologischen Konsequenzen aus der Basis heraus, aus der Zivilgesellschaft heraus überhaupt diskutieren zu können. Ich glaube, das war's, oder? Naja, guck mal. Also ich glaube, was ich in dem Fall umreißen wollte, ist, dass ein Verstehen dieser technischen Systeme ist essentiell, um darüber sprechen zu können, um gemeinsam eine Sprache zu finden, die außerhalb vielleicht der Fachsprachen, kommuniziert werden kann, wo man auf mehreren Ebenen es schafft, sich darüber zu unterhalten, was eigentlich nicht verstehbar ist. Und wir haben heute im ersten Vortrag schon gehört, und wir werden das später auch wieder hören, dass wir im Verstehen, im logischen Verständnis auf unsere Grenzen gerade stoßen. Das ist, und in dem Fall, und das wäre vielleicht auch die Überleitung nachher für später, in dem Fall setzen wir, und das ist uns auch ein wichtiges Anliegen, das in die Friedensarbeit zu bringen, setzen wir auf ästhetische Ansätze, die vielleicht einen anderen, jenseits der Mesowelt, in der Mesowelt verankerten Verständnis uns dazu bringen können. Punkt.
Ja, vielen Dank euch dreien. Ich würde sagen, die Zeit können wir aufteilen in zwei Phasen. Einmal Rückfragen zu den drei Kurzvorträgen, Kommentare dazu und dann vielleicht noch eine Runde zu Cyber Peace insgesamt. Tja, Wortmeldung.
Danke.
Peter.
Um Kooperation mit anderen Organisationen. Da fällt einem ja zunächst gleich der Chaos Computer Club ein. Wäre sicher naheliegender Kooperationspartner. Habt ihr euch schon was in der Richtung überlegt? Insbesondere, wie man da eine vernünftige Arbeitsteilung machen könnte? Denn die Strukturen, die Ziele von den beiden Organisationen FIF und CCC sind ja nicht so ganz identisch.
Also wir sind in diesen Punkten noch nicht direkt auf den CCC zugegangen. Wir sind aber in München zumindest eng mit dem CCC München verbandelt und haben da auch Kontakte und würden die da natürlich dann auch nutzen wollen. Wir wollten aber als allererstes natürlich erstmal hier Partner suchen oder Leute suchen, die halt Bock haben, da mitzumachen, damit halt irgendwie wir das nicht nur alleine machen. Und ich weiß aber auch, dass in Berlin ja auch Kooperationen schon mit der FIF-Regionalgruppe existieren. Und ja, also wir haben aber noch nicht direkt, sind wir da hingegangen, haben gesagt, hey, wir haben hier die Idee und wir wollen das und das machen. Nein.
Ja, hallo. Bei der Frage zu,
zum Mailen von Zero Day Exploit. Meine Frage an euch, habt ihr da Kontakt zum Whistleblower-Netzwerk aufgebaut, weil sich ja Journalisten mit ganz ähnlichen Themen auseinandersetzen?
Haben wir noch nicht, aber wie gesagt, ich habe ja gesagt, es ist wie Whistleblowing, ne? Das ist schon eine der Ideen. Ich habe jetzt einfach hier mal die Idee vorgestellt, weil wir sie jetzt im Rahmen der Überlegung, was wir jetzt für Cyberpeace-mäßig weiter machen wollen, mitentwickelt haben. Und ja, also das ist naheliegend. Genauso auch CCC ist natürlich eine der ersten, die wir fragen werden, ob die nicht mitmachen. Und ich hoffe sehr, dass wir nicht völlig an ihren Zielen vorbei da diskutieren, aber ich glaube, das passt ganz gut.
Ich habe auch eine Frage an euch beide, und zwar aus Unwissenheit. Gibt es Beweise dafür oder ist es bereits nachgewiesen, dass Firmen in ihre Systeme aktiv Sicherheitslücken mit einprogrammieren, die sie dann selbst verkaufen, oder andersherum, dass Geheimdienste oder whoever direkt diese Firmen bezahlen dafür, dass sie die nicht schließen?
Also, es gibt sowas, Plausible Deniability heißt das Konzept. Das ist, ob ich jetzt einfach zu blöd war, da einen Fehler rauszunehmen oder den absichtlich drin gelassen habe, ist relativ schwer nachzuweisen. Es gibt allerdings natürlich manchmal, und da hat man dann wirklich Glück in der Öffentlichkeit, auch so eine Smoking Gun, wenn dann so jemand wie Edward Snowden kommt und die ganzen Dokumente mal raushaut und einfach gezeigt hat, was passiert ist. Und da steht dann halt so eine Liste der Kooperationspartner da drin und was da alles so gemacht wurde. Das ist schon sehr interessant. Also manchmal kommen solche Lichtblicke natürlich rein, aber Geheimdienste sind eben auch eben geheim oder versuchen zumindest geheim zu bleiben. Und das ist natürlich genauso ein Problem. Es gab mal in den, ich weiß gar nicht, 98ern oder so, irgendwie so einen komischen Registry-Key in Windows, der hieß NSA underscore Key oder so ähnlich. Sehr interessant, das so zu verstecken. Aber gut, okay. Muss man sich, ob das deswegen so ist oder das nur ein Witzbold da so reingetan hat, man weiß es nicht, ne?
Ganz kurzer Nachtrag. Also ne, die Frage war ja konkret belegt. RSA Technologies, wenn du da mal in der Suchmaschine deines Vertrauens guckst, die machen so... so USB-Dongles, um sich so anzumelden bei den eigenen Rechnern. Und die haben, ich glaube, 5 Millionen von NSA pro Jahr bekommen dafür, dass sie bei bestimmten Sachen was einbauen. Das ist auch super, ist auch gut dokumentiert. Also das ist wirklich, da kann man, also das ist proven.
Ja, ja.
Also ich kann mich erinnern, dass bei den Snowden-Veröffentlichungen auch eine Passage dabei war, in der beschrieben wurde, dass jemand undercover an Open Source mitgearbeitet hat, RSA-Verschlüsselung, und darauf gedrängt hat, dass eine schwächere Verschlüsselung eingebaut wird. Das wurde da auch offengelegt.
Weitere Fragen?
Ja, dann können wir vielleicht noch das Thema Cyberpeace allgemein angehen. Habt ihr denn Vorschläge, Wünsche, in welche Richtung das gehen soll? Ich meine, Kai hat eine Kampagnenrichtung vorgeschlagen, aber das ist noch nicht unbedingt das, was jetzt Cyberpeace insgesamt sein muss, sondern das ist ein Vorschlag, und das sind in diesem informellen Cyberpeace-Team, was wir sicherlich noch ein bisschen mehr formalisieren werden, noch ein paar weitere Vorschläge, aber tatsächlich ist da die Diskussion noch ziemlich offen, nicht? Und das ist auch durchaus eine Aufforderung, wenn ihr Interesse habt, meldet euch bei mir, ich nehme euch in den Verteiler auf, und dann seht ihr, was läuft, und könnt euch beliebig beteiligen. Ja, gibt es auch da, Rainer?
Ja, hier gab es eine Frage, die aber ungern im Stream erscheinen möchte. Und zwar die Frage ist, ob das FIF schon mal direkt so Leute, die auch bei der Intelligence Community oder bei Geheimdiensten arbeiten, Informatikerinnen und Informatiker direkt sozusagen angesprochen hat, um sie davon abzuhalten oder direkt aktiv zu bewerben, da nicht mitzumachen oder so, ob es die Art von Aktivitäten schon mal gab. Oder dürft ihr darüber überhaupt reden?
Also so, dass wir jetzt erfolgreich Leute abgeworben haben von den Geheimdiensten, das mal so zu sagen, ist mir jetzt nichts bekannt. Wir haben aber, an der einen oder anderen Stelle, ich habe da auch nur bedingt manchmal Berührungsängste. Ich war mal auf einer Konferenz von der Bundeswehr und habe da Cyberpeace-Vortrag gehalten. Ja? Also ich versuche dann eher das so rumzumachen, dass ich dann auch das Thema dort bewerbe und genau. Nein, tatsächlich kannte ich den Veranstalter und das war nett, da so ein kritisches Thema unterzubringen.
Ja, so rum haben wir das, glaube ich, schon öfter gemacht, dass Einzelne aus dem FIF zu Militärkonferenzen oder militärnahen Konferenzen gegangen sind und dort die Position vertreten haben oder mindestens zugehört haben, was da besprochen wird. Also zum Beispiel Christians Sachen sind zum Teil durch so eine Konferenz dir bekannt geworden. Und ich weiß auch von Rainer, dass der sowas schon gemacht hat.
Ja, vielleicht eine Anregung auch auf die Frage hin, was wollen wir tun künftig im Rahmen von Cyberpeace? Vielleicht auch im Anschluss an den Vortrag, den wir heute Vormittag gehört haben, die Möglichkeiten noch stärker zu betonen, die künstliche Intelligenz, generative künstliche Intelligenz auch bietet. Wir haben ja schon das Thema autonome Drohnen, autonome Waffen mit dabei. Wir haben sehr starke Betonung bisher gehabt, auch auf diese Cyberangriffe, wie sie ja jetzt auch beschrieben worden sind. Was nach meiner Einschätzung eine immer größere Rolle spielen wird, ist das ganze Thema Deepfakes, Täuschung der Öffentlichkeit. Und ich glaube, auch das wäre ein Thema, mit dem wir uns im Rahmen von Cyberpeace befassen sollten.
Alles, was man hört über die Kampagne, die ja bisher sehr erfolgreich war, spielt sich im sehr abstrakten Raum ab. Grundsätzliche Fragen zu Krieg und Frieden und der Informatik. Wir haben seit mehr als einem Jahr den Ukraine-Krieg. Es gab im FIF am Anfang eine sehr heftige Pro-Kontra-Diskussion, wie man dazu stehen sollte. Was mich interessieren würde, ist, ob Personen, die jetzt bei der Kampagne engagiert und schon lange engagiert sind, mehr oder weniger hinter den Kulissen, also heute habe ich das Wort Ukraine noch nicht gehört zum Beispiel, hinter den Kulissen überlegen oder Fragen oder Antworten wahrscheinlich nicht haben, wie die Dinge, die dort theoretisch erarbeitet wurden, ob die irgendeine Relevanz überhaupt für diesen konkreten Krieg, von dem zweiten Krieg, jetzt rede ich im Moment nicht, haben könnten. Also verkürzt gefragt, hat diese theoretische Diskussion, die die Kampagne schon lange führt, kann die einen Connex haben mit aktuellen Fragen zur Ukraine?
Wollt ihr was sagen? Sonst kann ich auch.
Hört man ja, okay. Haben wir bislang noch nicht gemacht. Ich finde es auch relativ schwierig, also wenn ich jetzt von meiner Person ausspreche, relativ schwierig, weil wir im Kontext des Krieges momentan mit sehr viel Desinformationen auch zu tun haben. Wir also gar nicht genau wissen, inwiefern und was daran ein Cyberkrieg ist. Also welche Aktionen wirklich Cyberkrieg ist. Und ob sie auch wirklich so, wie sie dargestellt werden, stattgefunden haben. Von daher würde ich mich da ehrlich gesagt gerne bedeckt halten und das nicht als konkretes Beispiel nehmen, weil eben die Informationslage nicht besonders gut und gesichert ist.
Peter, ich würde das schon als Arbeitsauftrag an die Cyberpeace-Gruppe sehen. Das können wir nicht aussparen, das ist ganz klar. Ich meine, du hast erwähnt, dass wir am Anfang im FIF direkt diskutiert haben, aber wir haben auch der eine oder andere, die eine oder andere, zum Beispiel bei Wissenschaft und Frieden zum Ukraine-Krieg was geschrieben. Das hat mit Cyber- und Drohnenaspekten zu tun gehabt. Ich habe immer über alle unsere Aktivitäten keine vollständige Liste im Kopf. Also das eine oder andere ist da schon passiert, aber ohne Systematik. Und das wäre schon gut, denn Cyberkrieg spielt da eine ziemlich große Rolle, denn insbesondere Russland hat auch da entsprechende Aktivitäten, die bekannt geworden sind. Diese Merkur-Files hießen die, glaube ich, waren neulich in der Presse. Und auch die Ukraine hat offensichtlich nach dem, was man in der Presse hört, eben ziemlich viele cyberkriegsnahe Aktivitäten. Und die setzen ja, was ich zum Beispiel eben nicht total unterscheide zwischen Cyberkrieg und Drohnenkrieg und so ein Ding. Bezüglich der Drohnen ist der Ukraine-Krieg ja ein absolutes Neuland. Da war natürlich in Bergkarabach sind die auch eingesetzt worden, aber das war, wenn man so will, ein relativ isoliertes Ereignis. Aber jetzt im Ukraine-Krieg spielen die ja eine unglaubliche Rolle, bis hin da, dass eben über fliegende Drohnen hinaus in der Zwischenzeit offensichtlich wasserstationierte Drohnen und Ähnliches wirklich im Einsatz sind, nicht bloß in der 20-30-jährigen Entwicklung.
Ich wollte noch was hinzufügen. Ich glaube, dass die Aufgabe ist auch an der Stelle dieser Kampagne, genau diese, ich sag jetzt mal, abstrakten und politischen Fragen zu stellen. Und dann, was die konkrete Folge davon ist, das müssen dann natürlich dann Menschen verteilt machen. Also ich weiß zum Beispiel im FIF-Umfeld, Menschen betreiben explizit Tor-Bridges, um Leute mit sozusagen hinter zensierter Wand Zugriff zum freien Netz zu ermöglichen. Und das trifft natürlich auch russische Gruppen, also russische Widerstandsgruppen. Wir zum Beispiel, ich weiß auch, dass bestimmte Mitglieder direkte Proxies bereitstellen für konkrete russische Widerstandsgruppen, damit die ins freie Netz kommen und sich sozusagen auch intern Widerstand organisieren können. Ich selber war zum Beispiel vor ein paar Wochen in Leipzig bei der Stiftung zur Friedlichen Revolution zusammen mit der Aktivistin Magda Specht, die ist Ukrainerin und arbeitet dazu, russische Desinformationen quasi aufzuklären, zu schauen, wo kommen diese Bilder her, Satellitenbilder, kann das mit dem Licht stimmen oder nicht? Und die macht da sehr, sehr gute Arbeit, mit der arbeiten wir zusammen. Also es gibt so viele Kooperationen, wo jetzt nicht immer der Stempel Cyberpeace-Kampagne draufkommt, die aber genau in diesem Geiste passieren, weil vorher genau diese Konzeptarbeit gemacht worden ist. Das wäre vielleicht auch noch eine Sache, die ich hinzufügen will.
Das ist nur leider nicht alles für die Öffentlichkeit. Ich wollte euch nur einen Punkt sagen dazu. Es ist für uns nicht in allen Fällen klar, wer wem aus welchem Grund Drohnen liefert, also aus Indien, aus Nordkorea, aus dem Iran und so weiter. Und ich denke, das wäre auch noch ein Stück Aufklärungsarbeit, was da stattfindet. Also die Russen behaupten seit ein paar Tagen, die FPV-Drohnen elektronisch bekämpfen zu können. Alles Dinge, die wir analysieren können und aus denen wir heraus wir auch Schlüsse ziehen können. Danke.
Okay. Danke für die Frage. Ich wollte auch nur kurz ergänzen, was du auch schon gesagt hast. Wir sind auch im Zuge der Cyberpeace-Kampagne arbeiten wir sehr viel mit der Informationsstelle Militarisierung zusammen, mit Mari, der leider heute nicht kommen konnte. Und da setzen wir uns auch viel, also jetzt nicht in in dem Sinne das, was als Cyberwar vielleicht allgemein bezeichnet wird, sondern im erweiterten Kontext, wie Hans-Jörg gesprochen hat, auch mit dem, was in den 90ern als Network-Centric Warfare, also die netzwerkzentrierte Kriegsführung, was aus dieser geworden ist. Daher war dieses Beispiel auch mit dem gläsernen Gefechtsfeld war ein Beispiel. Also wir sind dran, an der Uni-Bundeswehr zu recherchieren, was laufen gerade für Forschungsprojekte, die da einfließen, gerade in Verbindung mit Implementierung von KI in Simulationssystemen und so. Und wir veröffentlichen halt ab und zu, jetzt über die FIF-Kommunikation haben wir Texte veröffentlicht. Das ist das, was wir in dem Sinne auch ganz konkret eben mit der Drohnenkriegsführung, der Entwicklung, der Forschungs, militärische Forschungspraxis der letzten 20 Jahre in der Drohnenentwicklung und was der Ukraine-Krieg eben jetzt eben gemacht hat. Also dieser Crash, den wir gesehen haben, der eigentlich genau entgegengesetzt ging, wie das, was im Afghanistan-Krieg, das man schon fast als Testfeld bezeichnen konnte für die Drohnenkriegsführung, was da eigentlich angetrieben wurde. Also da kam gerade ein ganz brachialer Bruch und mit dem 100-Milliarden-Topf werden plötzlich in ganz, ganz obskure Projekte investiert, die auch, ja, also das sind auf jeden Fall Dinge, die auch gerade aktiv in der Cyberpeace-Kampagne stattfinden, die sich also explizit mit den gerade, was im Ukraine-Krieg eben passiert und wie wir das erfassen können mit unseren Mitteln.
Also ich finde es wichtig, dass das FIF zunächst mal Stellung bezieht, öffentlich, und ein sicheres, demokratisches Internet und Systeme fordert. Ich denke, diese Forderung alleine und auch, wie wir das gestalten wollen, zum Beispiel, dass Lücken offengelegt werden, ne, veröffentlicht werden sollten oder müssten, das finde ich zunächst mal auch eine wichtige Funktion des FIF, dass hier auch konkrete Arbeit geleistet wird an ganz konkreten täglichen Dingen. Das bleibt, denke ich, oftmals auch den Einzelnen überlassen, die sich an verschiedenen Stellen organisieren. Aber diese gemeinsame Diskussion und Meinungsfindung, das ist, denke ich, auch ein zentraler Punkt des FIF. Ja, dass das FIF selber auch konkrete Arbeit leistet an verschiedenen Stellen, das ist auch sehr wichtig und gut. Aber ich glaube, dass es einfach auch teilweise an verschiedenen Stellen einfach auf einzelnen Schultern liegt, die Leute, die sich an irgendwo beteiligen. Ich denke, das kann man nicht so fordern, dass jetzt FIF an vielen Stellen selber die Arbeit leisten kann. Das Forum der Diskussion und der Veröffentlichung der gemeinsamen Stellungnahmen, das ist für mich hier sehr zentral und wichtig. Das ist abstrakt, das stimmt, aber in den Artikeln in der FIF-Kommunikation wird das auch sehr oft sehr konkret dann dargelegt, auch Informationen gesammelt. Danke.
Ich würde dann an dieser Stelle gerne diese Diskussion beenden, damit der folgende Vortrag pünktlich anfangen kann und wir nachher dann am Ende dieses Vortrags eine schöne Kaffeepause haben. Ich danke euch ganz herzlich für eure Redebeiträge und für die Aufmerksamkeit und den dreien, die da sich die Mühe mit den 20x20 unterzogen haben. Ganz herzlichen Dank.